Herzlich willkommen zur Abschlussveranstaltung des Open Data Crunches Dresden. Ja, 27 Stunden Open Data Crunch liegen hinter uns. Das heißt, viel Coden mit offenen Daten vor allem. Und ja, für alle Beteiligten war es, glaube ich, mal eine spannende Erfahrung. Was uns und mir aufgefallen ist, dass während diesen 27 Stunden nicht nur gecodet wurde, sondern eben auch der Kontakt zu den Vertretern der Stadt gesucht wurde, von den Teilnehmern aus. Ich denke, das war auch eins der Anliegen, diesen Open Data Crunch ins Leben zu rufen. Bevor ich mich jetzt hier komplett verhaspel und ja, viele unwichtige Sachen erzähle, kommen wir direkt ans Eingemachte. Vorher nochmal der Hinweis auf unser Hashtag ODCDD16 für die Kommunikation auf Twitter, um die Außenwelt ein bisschen an dieser Abschlussveranstaltung teilhaben zu lassen. Wir starten in Kürze mit den Projektpräsentationen. Während dieser 27 Stunden sind 5 Projekte entstanden, die im Folgenden von den jeweiligen Teams und Leuten vorgestellt werden. Das Ganze sieht so aus, dass die Teams bis zu 6 Minuten Zeit haben, um ihr Projekt euch zu präsentieren, dem Publikum. Und danach gibt es nochmal die Möglichkeit, circa 4 Minuten lang Fragen zu beantworten, die aus dem Publikum möglicherweise kommen werden. Anschließend wird die Jury sich zurückziehen. Die Jury besteht aus 5 Personen. Zum einen Herr Kögler von T-Systems Multimedia Solutions. Da ist er. Hallo. Zum anderen Herrn Gattwinkel, Projektleiter Open Government Data beim Freistaat Sachsen. Dem Martin vom Chaos Computer Club Dresden. Herr Höller vom Eigenbetrieb IT-Dienstleistung der Landeshauptstadt Dresden. Und last but not least, Professor Lena, Professor für Datenbanken an der TU Dresden. Ja, die Jury wird in 3 Kategorien Projekte prämieren. Darunter beste Anwendung, beste Visualisierung und beste Idee. Ja, während die Jury dann tagt, das wird ungefähr ab 15 Uhr sein, dann sollten spätestens alle Projekte einmal präsentiert haben, gibt es noch die Möglichkeit, für die Teilnehmer des Open Data Crunches ein paar Feedbackbögen auszufüllen, für die Veranstaltung an sich, aber auch zum Open Data Konzept der Stadt Dresden. Die werde ich dann vorne ausgeben. Und darüber hinaus besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, das Open Data Konzept unter bürgerbeteiligung.sachsen.de zu kommentieren und ja, mitzugestalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten mit der ersten Präsentation. Und zwar sind das die Datenhirsche.
So, ja, hallo. Dann darf ich euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen des Teams Datenhirsche. Datenhirsche, das ist Konsti hier vorne, dann Justus da vorne im gelben T-Shirt, Philipp und meine Wenigkeit, der Stefan. Und wir sind motiviert worden, also für dieses Projekt aufgrund eines Artikels in der Dresden Neuesten Nachrichten. Da wurde nämlich berichtet vor wenigen Tagen, am 18. Oktober war es erst, dass immer weniger Westdeutsche an der TU Dresden studieren. Wir haben da einen Einbruch von 10% dieses Jahr gehabt. Wir haben einen Einbruch gehabt im letzten Jahr. Und natürlich ist die Frage, warum ist das so? Ja, und können wir vielleicht etwas daran tun? Und das war die Motivation für unser Projekt. Was haben wir gemacht? Also wir haben gecodet bis tief in die Nacht hinein, hatten viel Spaß dabei. Wir haben erst gerade angefangen zu sehen, was man mit offenen Daten alles machen kann. War ein riesiger Spaß. Großen Dank an die Stadt. Ich glaube, wir haben erst an der Oberfläche gekratzt. Da kann man noch viel mehr machen. Also vielen Dank für diese Veranstaltung. Genau, Konsti, kannst du bitte unser Projekt zeigen? Wir haben nämlich das Projekt gemacht, welcher Stadtteil passt zu mir. Und dazu haben wir Daten der Stadt genommen und diese Daten haben wir verschnitten mit OpenStreetMap-Daten und diese Daten haben wir dann visualisiert. Auf der linken Seite seht ihr hier verschiedene Regler, verschiedene Dimensionen, die man hier einstellen kann. Und Das kann man zum Beispiel als Student nutzen, ne? Wenn man zum Beispiel Dresden nicht kennt. Dresden wirkt von außen her relativ homogen, aber Dresden ist eigentlich, wie wir alle wissen, sehr heterogen, kommt halt auch sehr stark auf die Stadtteile an. Und da kann man zum Beispiel als angehender Student sich hier fragen, okay, wenn ich nach Dresden kommen möchte, wo würde ich mich denn gerne aufhalten, wo würde ich denn gerne hinziehen? Ja, ich würde mal sagen, fangen wir mal an. Dresden ist vor allem bekannt für momentan für die Pegida-Bewegung. Das heißt, Konsti, bitte stell mal das Pack auf Maximum. Ja? So, wenn du ein bisschen rauszoomst, dann sehen wir, wo lebt man denn gerne, also Pack ist ja auch eine Selbstbezeichnung, ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, sondern so bezeichnen sich die Pegidisten auch gerne selber. Wo würde man gerne leben? Man würde gerne in Gorbitz leben oder hier auch in Prolis-Reyk. Und hier ist ein sehr interessanter Fleck, das ist in der Nähe vor dem Stripclub Angels. Würde man auch sehr gerne leben. Andere Flecken, die auftauchen, ist Dresden-Trachau, sieht man gerade hier vorne und da vorne auch Dresden-Weißig. Ja? Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein westdeutscher Student, Grünwähler und so. Wie könnte ich mich denn als Gutmensch verwirklichen in Dresden? Ja, stellen wir mal den Gutmensch auf Maximum. Okay, es leuchtet sehr stark auf. Es ist offensichtlich die äußere Neustadt, wenn du da rein, so siehst man das, aber auch hier Südvorstadt, aber auch Dresden-Löbtau. Dort könnte ich zum Beispiel als westdeutscher Student, der sich bei den Grünen vielleicht engagieren möchte, gut hinziehen. Haben wir diese Dimension sich und haben wir uns mal angeschaut, könntest du wieder diese Dimension auf Null stellen? Perfekt. Wo könnte ich mich denn selbst verwirklichen? Gehen wir mal, Selbstverwirklichung auf Maximum und wir sehen, interessanterweise war für uns interessant zu sehen, Johannstadt, Striesen, aber auch die Südvorstadt, dort könnte man sich gut selbst verwirklichen. Was meinen wir damit? Da vor allen Dingen Sport, ja, viel, viel Sportmöglichkeiten, Sportfelder, aber tatsächlich auch hier und dort Kneipen, wo man hineingehen kann. Machen wir das mal wieder auf Null bitte, das wäre nett. Auf den Gegendemos heißt es immer, Dresden ist bunt. Könntest du kurz rauszoomen aus der Karte? Genau, da sieht man, bunt bitte auf Maximum. Dresden ist bunt, vor allen Dingen im Zentrum. Jetzt gucken wir mal, wo Dresden monochrom ist, also wo der Ausländeranteil minimal ist. Und dann sehen wir, Dresden ist monochrom an den Rändern. Dresden ist bunt im Kern, Dresden ist monochrom an den Rändern. Das bitte wieder auf Null. Dann sehen wir ähnliche Sachen bei städtisch versus ländlich. Das ist dann eher offensichtlich, also Dresden ist eher städtisch im Kern. Interessant auch hier Striesen, also sehr dicht, Populationsdicht ist relativ hoch hier und sehr ländlich natürlich wieder in den äußeren Stadtteilen, unter anderem dann hier mit der Nähe zur Dresdner Heide. Dann stell bitte wieder alles auf Null, denn wir kommen zu einem der berühmtesten Söhne dieser Stadt, Lutz Bachmann. Lutz Bachmann hat seine Wohnung verloren. Er hat seine Wohnung verloren auf Teneriffa und natürlich, wir wollen ihn zurückholen, wir wollen ihn heim nach Dresden holen. Und die Frage ist natürlich, wo könnte eigentlich Lutz Bachmann, wir können es beantworten, denn welcher Stadtteil passt zu mir? Ich würde sagen, eher ländlich, Konsti. Dann mach monochrom bitte auf Maximum, pack bitte auf Maximum und er ist auch eher ein Selbstverwirklicher. Und nicht ganz auf Maximum vielleicht, das ist eher, ne? So, Familienmensch, man weiß es nicht so genau. Wenn du ein bisschen rauszoomst, wir sehen ganz klar eher Gorbitz, eher Reyk, interessanterweise Reyk, ein bisschen Polis. Hier wieder ein ganz großer Blob, da müssen wir ein bisschen debuggen. Auch hier wieder vor dem Angels Strip Club. Also irgendwie hat unser Algorithmus eine sehr starke Affinität dahin. Interessanterweise in Dresden-Reyk. In Dresden-Reyk hat Philipp gewohnt, unser Teammitglied hier vorne. Philipp ist Doktorand an der TU und er hat sich in Reyk relativ unwohl gefühlt. Und wir können jetzt auch ungefähr herausfinden, warum er ist umgezogen. Und wir versuchen mal herauszufinden, wohin er gezogen ist vor 2 Monaten. Ich würde sagen, er ist eher städtisch. Philipp ist doch eher städtisch eingestellt, eher bunt. Dreh bitte das Gutmensch auf Maximum. Und wir machen ihn auch eher zum Selbstverwirklicher, würde ich sagen. Und dann gucken wir nochmal, da gibt es einige rote Flecken, zoomen wir mal ein bisschen rein in die Karte. Na, ganz klar, er ist in die äußere Neustadt gezogen, unser Philipp. Und seine Wohnung ist auch noch nicht vergeben, die ist frei. Reyk, die Wohnung ist frei, da könnten wir den Bachmann hinschicken. Dort wäre er gut aufgehoben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben da erst angefangen, hier in den Daten zu graben. Und wie könnte es weitergehen? Da kann man sich noch viele Dinge überlegen und ausdenken. Wir haben Daten der Stadt verschnitten, wie gesagt. Da haben wir noch einige Daten, die wir noch auswerten könnten. Unter anderem kann man sich natürlich auch sagen, ist es sinnvoll, dass sich die Stadt weiter entmischt, wenn sie so ein Werkzeug benutzt? Wir können dagegen arbeiten, indem wir einen Invertierungsbutton einfügen. Ja? Dann können die Leute, wenn sie umziehen wollen, können gerade in die Stadt ziehen, wo sie auf Menschen andere Denkweisen treffen. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die man sich überlegen kann. Aber viele andere Möglichkeiten gibt es auch. Und wenn ich richtig sehe, haben wir jetzt genau die 6 Minuten erreicht und würde sagen, damit würden wir die Fragerunde eröffnen. Vielen Dank soweit. Das ist eine exzellente Frage. Wir haben dafür die nach welchen Kriterien haben wir die haben wir diese Dimension Park-Gutmensch gemacht? Wir haben uns die Wahlergebnisse angeschaut aus der Landtagswahl 2014 und dort haben wir unterschieden zwischen Wählern für Grün und Linke versus Wähler für AfD plus sogenannte rechte Parteien, die waren nicht weiter aufgeschlüsselt. Und die haben wir im Prinzip haben einen Quotienten gebildet und entsprechend normiert. Und das ist das, was hier farbkodiert aufgetragen ist. Nächste Frage gerne. Gibt es noch eine? Ich hoffe, es gibt noch Fragen. Für die anderen Kategorien natürlich sehr gerne. Ländlich-städtisch, da haben wir einfach die Bevölkerungsdichte uns angeschaut. Wir haben also aus den Daten haben wir die Quadratkilometer Flächen rausgeholt und die Bevölkerungsanzahl und haben daraus die Dimension ländlich-städtisch gebaut. Bunt und monochrom, dahinter steckt der Ausländeranteil normiert. Dann haben wir Familienmensch, Selbstverwirklicher, das ist eigentlich die komplexe Kategorie, das ist ein bisschen so ein Hack, aber der hat uns viel Spaß gemacht. Da haben wir uns gefragt, Selbstverwirklicher, naja gut, da haben wir uns Pubs angeschaut und wir haben uns Flächen angeschaut, wo man Sport treiben kann. Und die haben wir in Relation gesetzt zu Kategorien, die wir eben einem Familienmenschen zuordnen würden, wie Kindertagesstätten, Spielplätze oder Schulen. Ja, das haben wir da abgeglichen. Gibt es weitere Fragen? Gerne. Tja, das ist eine gute Frage. Also, Justus, möchtest du?
Ja, da hatten wir ja schon drüber geredet, dass da so eine Seite wie wggesucht.de. Oh, Entschuldigung. Ja, also es geht um das Geschäftsmodell. So eine Seite wie wggesucht.de wäre natürlich, schätze ich, schon daran interessiert, ihre Daten mit den freistehenden Wohnungen, angebotenen Wohnungen zu verbinden mit so einer Plattform. Das ist jetzt nur für Dresden. Der WG gesucht ist deutschlandweit, aber das lässt sich sicher noch ausweiten. Ich warte.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Hier vorne.
Ein bisschen was zum Software-Stack
noch. Software-Stack. Konsti, möchtest du oder soll ich? Was ist dir lieber? Okay, ja, wir haben im Prinzip die... Wir haben erstmal die ganzen Datensätze von der Stadt konvertiert in JSON und GeoJSON und dann haben wir uns auch rausgesucht. Wir haben im Prinzip die Stadt wird aufgespannt über Point of Interests, die wir hier vor allen Dingen aus der letzten Kategorie, also der vorletzten Kategorie haben. Und dann bekommen diese Point of Interest bekommen Eigenschaften und diese Eigenschaften. Also wir haben mit einer Point in Polygon Methode rausgefunden, in welchem Stadtteil die einzelnen Points of Interest liegen und die haben dann die Eigenschaften vererbt bekommen von den einzelnen Stadtteilen, wie zum Beispiel die Wahlergebnisse und so weiter. Und dann, ja gut, dann haben wir das natürlich über JSON eingeladen in unser HTML-JavaScript-Framework und haben dort herumoperiert, haben eine Scoring-Funktion definiert und das Ergebnis der Scoring-Funktion, da kommen dann Points of Interest raus, die Gewichte bekommen und diese Gewichte werden übersetzt hier über ein Leaflet-Framework in ein Heatmap. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, also so, wir haben momentan halt jetzt nicht so viele Daten drin. Das wäre halt auch nochmal so ein Punkt, wo man das Schöne ist, das lässt sich halt auf alles ausschließen. Ich kann das unendlich erweitern. Ist auch so ein Zeichen, wir wollen eigentlich alle Daten haben, die es, also ja, so eine Stadt sollte einfach alle Daten freigeben, weil wir wissen ja selber nicht, welche Daten überhaupt gibt und welche wir gerne nachfragen würden. Und momentan ist halt relativ wenig. Das heißt, wir können das alles einmal laden, in Client werfen und da irgendwie drauf rumrechnen. Sprich, hier ist irgendwie kein Serverkram dahinter. Das ist Leaflet-Karten-Framework mit ein bisschen OSM-Karten und so einem Heatmap-Layer drauf. Das ist so ein Heatmap-Plugin, das ja, nett einfach zu bedienen. Und da kann man halt auch Gewichtung, also rechnet halt die Anzahl der Punkte ein, sowie die Gewichtung der Punkte. Man kann die halt auch unterschiedlich gewichten. Ja.
Gibt es weitere Fragen? Ja, da drüben.
Wird eure Lösung Open Source sein?
Wird unsere Lösung Open Source sein? Haben wir das schon beschlossen? Wahrscheinlich.
Liegt momentan auch schon auf GitHub rum. Ich glaube, diese Processing-Sachen noch nicht, aber geht da sicher drauf.
Ja, also sehr wahrscheinlich schon, aber genau, müssen wir diskutieren. Haben nicht durchdiskutiert bisher. Gibt es weitere Fragen oder ist unsere Zeit schon um? Ich weiß es nicht. Ich mache kein Timekeeping gerade. Ja, wahrscheinlich sind wir jetzt auch schon am Ende. Gibt es noch letzte Fragen vielleicht? Ja, das sieht nicht so aus. Dann bedanken wir uns als Team ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Danke.
Ja, vielen Dank für die Präsentation. Wir machen direkt weiter mit DVBot. Kommt bitte nach vorn.
Ja.
Ja, hallo erstmal. Wir sind das Team DVBot. Wir haben uns gedacht, wie kann man schon vorhandene Lösungen optimieren und wie kann man Werkzeuge, die wir schon im alltäglichen Leben gebrauchen, im Prinzip noch besser gestalten. Heutzutage haben wir das Problem, dass für jede Webseite, jede Anwendung, jede Kleinigkeit wir im Prinzip eine neue App auf unserem Telefon brauchen. Und wenn wir mal irgendwie ein neues Gerät haben oder so, dann stehen wir eigentlich vor der Herausforderung, alle unsere Programme und unseren Workflow wiederherzustellen. Und wir haben gedacht, wie kann man vielleicht auch mal Sachen, die jetzt schon vorhanden sind, eigentlich besser nutzen. Und wollten ja im Rahmen des Open, der offenen Daten im Prinzip das Verkehrssystem mit schon vorhandenen Werkzeugen verknüpfen und haben uns gedacht, wie wäre es denn, wenn wir einen Bot schreiben würden, den wir einfach bestimmte Fragen stellen können zu jetzt am Anfang Verkehrssystemen und aber auch Sehenswürdigkeiten, was sich aber theoretisch auch beliebig erweitern lässt. Also dass wir Werkzeuge nehmen wie Facebook, wie WhatsApp, die wir sowieso schon immer und überall dabei haben und das einfach um Funktionalitäten erweitern, die erstmal offensichtlich damit gar nichts zu tun haben. Genau, und da haben wir einen Bot geschrieben, im Moment für Facebook, aber theoretisch auch erweiterbar auf beliebig viele Systeme, den wir jetzt Fragen zum Dresdner Bahnnetz stellen können. Also zum Beispiel könnte ich jetzt fragen, welche Verbindungen jetzt am Polanplatz demnächst stattfinden. Das ganze System ist so aufgebaut, dass es halt auch gute linguistische Fähigkeiten besitzt. Also ich muss jetzt nicht konkret die Frage stellen, um darauf eine konkrete Antwort zu erhalten. Ich kann auch speziell nach speziellen Linien fragen. Jetzt könnte ich auch fragen, wie komme ich vom Polanplatz zum, Hauptbahnhof, Lenéplatz, was auch immer. Das ganze System ist fehlerunanfällig gegenüber Schreibfehlern. Das heißt, wir haben es auch so gemacht, dass auch kleinere Ersetzungen möglich sind. Genau, auch Sehenswürdigkeiten sind dabei. Das heißt, wir haben eine Übersetzung. Man kann jetzt von der Frauenkirche zum Hauptbahnhof fahren, zum Beispiel. Frauenkirche ist jetzt nicht direkt eine Haltestelle, aber es ist trotzdem möglich, diese eben zu benutzen. Wir haben schon angefangen, rudimentär auch Wir haben angefangen, Toiletten einzubauen. Also ich kann fragen, wo ich zur nächsten Toiletten. Das ist auch eine Sehenswürdigkeit irgendwie. Ja, ist natürlich noch nicht perfekt in den beiden Tagen entstanden, aber wir haben es halt so im Prinzip um ein Kernsystem gebaut, dass es sich jetzt beliebig auch in alle Richtungen erweitern lässt. Man könnte auch perspektivisch zum Beispiel in sein Telefon sprechen, das Ganze auch per Sprachausgabe wieder zurückerhalten. Wir haben die Möglichkeit, Kartenlinks zu generieren. Wir haben angefangen, sind wir leider nicht mehr fertig geworden, auch GPS-Daten nutzen zu können, dass ich eben auch sagen kann, wie komme ich von hier zum Hauptbahnhof oder ähnliches. Und wollen darüber hinaus eben das System noch erweitern. So, das auch auf andere Plattformen portierbar ist, habe ich schon gesagt. Genau. Verspätung hast du auch schon angesprochen. Also wir haben auch eingebaut, dass der Tweet von DVBAG sozusagen direkt mit eingebunden wird, dass ich schauen kann, wie sind die Verspätungen aktuell für meine Linie. Wenn ich jetzt an der Haltestelle stehe und eben feststelle, der Bus kommt nicht, kann ich eben gucken, okay, wo bleibt der dann? Genau. Fragen soweit? Ja. Die Spracherkennung ist noch nicht drin. Also das war jetzt ein Beispiel. Wir haben das Ganze mit diesen IBM Blume Mix-System im Prinzip aufgesetzt. Da war jetzt das Problem, dass die Spracheingabe im Moment nur auf Englisch verfügbar ist und wir wollten es halt erstmal Deutsch halten primär. Es wäre aber auch Richtung andere Sprachen noch möglich, mit Translator oder ähnlichen dann noch zu arbeiten. Ja. Da läuft im Prinzip ein Textverarbeitungssystem im Hintergrund. Die Frage war, wie wir im Prinzip diesen Text jetzt in die Informationen umwandeln. Also wie wir jetzt aus dem Text heraus die Informationen extrahieren. Und wir suchen eben nach bestimmten Keywords, in dem Fall die Liniennummern und bestimmten Schlüsselwörtern wie Verspätung oder halt nach verschiedenen Haltestellen, wie jetzt Polanplatz, wobei wir Algorithmen eingesetzt haben, die es erlauben, in bestimmten Maß auch Fehler zuzulassen. Das heißt, es wird in allen Haltestellen von Dresden sozusagen gesucht, was ist das, was dem am nächsten kommt. Und dahergehend filtern wir die Informationen. Und wenn wir wissen, wir haben ein Keyword wie Verspätung und eine Linie, dann handelt es sich um Verspätung in dieser Linie. Oder wenn wir wissen, wir haben eben zwei Haltestellen, dann suchen wir eben eine Route zwischen diesen beiden Haltestellen und haben das so im Prinzip aufgebaut. Ja. Das ist ja immer noch wichtig, dass man jetzt nicht wegeleitet wird, weil das System irgendwas falsch versteht. Ja. Genau. Wie würdet ihr das diesbezüglich?
Ja. Also, das ist schlecht zu antworten. Also, er hat gefragt, wie das System quasi auffängt, ob jemand fehlgeleitet wird oder ob er vielleicht irgendwie an einer falschen Stelle dann rauskommt und so weiter. Also die Erweiterbarkeit wäre halt in dem Sinne, dass du natürlich loggen kannst, was fragen die Leute überhaupt? Also wie ist die Satzstruktur? Wo wollen sie vielleicht am ehesten hin? Oder vielleicht haben sie auch irgendwelche Spitznamen für irgendwelche Haltestellen, die wir noch gar nicht kennen. Und dadurch wäre es natürlich dann schon schön, wenn man dahinter ein selbstlernendes System hat, also ein Machine Learning System, was dann halt erkennt, okay, ja, das wollte er eigentlich, da wollte er eigentlich hin. Vielleicht wiederholt er ja die Suchanfrage nochmal. Vielleicht sagt er anstatt Albertplatz zum Albi oder so und dann fragt er danach noch zum Albertplatz und dadurch würde man ja erkennen, okay, die Leute nennen den Albertplatz Albi oder so, was weiß ich. Also so in die Richtung halt. Soweit ich das, also die Frage war, wie weit wir uns von Apple und Google unterscheiden von den Suchanfragen her. Also wir haben halt der USP ist quasi die Anbindung von den DVB-Daten. Ich glaube, ich bin mir nicht ziemlich sicher, wenn man Siri fragen würde, okay, wie komme ich vom Schillerplatz zum Albertplatz, würde er vielleicht nicht unbedingt eine ÖPNV-Route sagen. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, wie da der Datenstand ist. Genau. Das Problem bei Siri ist auch noch, dass man sprechen muss. Also man muss quasi eine Sprachangabe tätigen, man kann es nicht händisch eintippen. Und es gibt ja viele Situationen, wenn ich in der vollen Straßenbahn fahre, wo ich ja vielleicht nicht so nerdy mein Handy rausholen will und fragen muss, okay, ja, wann kommt, gibt es Verspätung für die nächste Linie oder und so weiter. Und ja, da ist es dann natürlich um einiges schöner, wenn man auch mit natürlicher Sprache, also natürlicher Sprache im Sinne von, was man tippt, zu einem Ergebnis kommt. Und die Erweiterbarkeit zielt halt auch noch darauf hin, dass man natürlich auch ein Speech-to-Text machen könnte, dass man dann halt nur eine Audiodatei schickt und die dann auswertet. Speech-to-Text. Speech-to-Text.
Ja? Sie haben ja gesagt, diese Bloomix als Software-Framework genommen haben. Wie viel kann man tatsächlich verwenden? Verwendet man tatsächlich dann auch was oder verwendet man nur noch das Minimalset? Können Sie da ein bisschen noch kommentieren, wie gut Sie damit zurechtgekommen
sind? Die Frage war, wie gut wir mit Bloomix zurechtgekommen sind. Wir haben, also Bloomix hat ja erstmal so eine riesige Auswahl von verschiedenen Tools, die halt auf jeden Fall sehr cool sind, aber es sehr viele Dinge gibt, die es noch nicht auf Deutsch gibt. Und da wir jetzt unseren Messenger-Bot vor allen Dingen mit der deutschen Sprache verwenden wollen, ist das natürlich erstmal nicht so, also war es halt nicht so geeignet. Wir haben jetzt quasi einfach nur ein Node-Backend mit Bloomix aufgesetzt. Das funktioniert, wenn jemand hier Heroku kennt, das funktioniert halt so ähnlich. Man verbindet das mit seinem Git-Repository und wenn es gepusht wird, baut er automatisch durch und deployt es. Das funktioniert sehr gut, ist meines Erachtens ein bisschen langsamer als Heroku, aber ja, vielleicht lag das auch daran, weil der Server in im Süden der USA irgendwie gehostet ist und Heroku vielleicht eher in Europa, also keine Ahnung, vielleicht liegt es daran oder genau, aber ansonsten gibt es auf jeden Fall schon, oh, Zeit angezeigt, okay, also, aber auf jeden Fall gibt es schon bestimmt viele Möglichkeiten, die Tools da einzubinden und es wäre interessant gewesen, wenn es auf Deutsch gewesen wäre, hätten wir auch solche NLP-Geschichten nutzen wollen. Genau. Weitere Fragen? Wo mir schon angezeigt wurde, dass okay, noch eine Frage.
Ich wollte eigentlich nur noch ergänzen, weil du vorhin das Thema Bots versus Siri und Ähnliches gesprochen. Ja. Bei einem Bot-System hat man natürlich immer die Möglichkeit, selber noch als Firma einzugreifen. Das heißt also, ich kann neben den automatischen Antworten natürlich immer noch einen Sachbearbeiter oder einen Operator von Seiten der Verkehrsbetriebe oder Seiten der Stadt mit eingreifen lassen, der an der Stelle vielleicht immer noch weitere hilfreiche Tipps gibt. Was ich bald mit Siri, wo es halt komplett automatisiert ist.
Ja, auch euch vielen Dank für die Präsentation. Präsentation bzw. Projekt Nummer 3 heißt Offline-Freizeit.
Hallo, mein Name ist Gregor Doroschenko. Ich bin heute Einzelkämpfer mit meinem Projekt Offline-Freizeit. Die Idee hatte ich, eine Seite zu bauen, die auch mobil fähig ist, wo man eine Übersicht von Spielplätzen hat. Die kann man dann, also eine Karte mit Sortiermöglichkeiten nach Stadtteilen, nach Spiel- und Sportarten oder auch Altersgruppen. Genau. Und dabei habe ich mir auch gedacht, dass eine Feedback-Funktion für jeden Spielplatz wäre nicht schlecht, dass die Eltern oder die Kinder selbst übers Internet an die Stadtverwaltung eine Meldung geben können, zum Beispiel, das war zu viele Glasflaschen oder irgendwelche Geräte kaputt oder allgemein irgendwie Probleme mit anderen Leuten oder sowas, dass jemand vorbeikommt und überprüft. Und als optionale Möglichkeiten, die man später erweitern könnte, war auch die Möglichkeit Feedback mit Foto, dass man auch als Beweis hat, dass das und das. Genau, dann die Bewertungsfunktion und eventuell Bildung von Gruppen, zum Beispiel für einen Fußballsportplatz. Dass Leute suchen jetzt die schreiben eine Meldung, wir sind zu fünft, wir wollen Fußball spielen, brauchen nur 5 Leute. Und da kann das jeder einsehen und eventuell vorbeikommen. Und dann Kleinigkeiten wie eine Wettervorschau für diesen Ort oder verfügbare ÖPNV-Anbindung. Genau. So sieht die... Warten Sie kurz. So sieht erstmal die Karte aus. Hier haben wir sehen alle Spielplätze, also Kinderspielplätze in Dresden mit Kategorien. Man kann hier rechts. Hier kann man zum Beispiel erstmal alle ausschalten. Und zum Beispiel nach Altersgruppe 0 bis 6 Jahre. Und da werden zum Beispiel in Striesen, Blasewitz ein paar angezeigt und auch in Kurta. Und wenn man unter so einen Punkt drüber geht, dann hat man kurz eine Ortbezeichnung, ist noch nie ganz mit der Adresse, und es gibt eine Detailseite, wo man Beschreibung hat, die ich aus der bereitgestellten Daten rausgezogen habe und man hat ein Feedback-Formular zum Absenden. So, das habe ich jetzt in der Zeit geschafft und genau, jetzt ist das war's von mir und Fragen. Die Daten habe ich von der Themenstartplan-Seite. Die gab's als, also die sind in GeoJSON-Format, habe ich umgewandelt. Und leider habe ich dort keine Bildangabe gefunden. Aber selbst auf der Themenstartplan-Seite, es gibt die Möglichkeit. Und da habe ich nicht weiter recherchiert, weil ich nie so viel Zeit dazu hatte. Aber die Idee hatte ich auch, das mit Bildern zu versehen. Deswegen auch die Möglichkeit, dass die Eltern selbst Fotos schießen und hochladen. Das wäre auch möglich. Ja. Ja. Bei Dresden for Kids habe ich geguckt. Das ist allerdings statisch und ohne Sortiermöglichkeit. Das ist nur eine Karte und es gibt auch ein paar andere Seiten wie Erlebnisregion Dresden, aber der ist für alles, also auch Umland mit Fahrradwegen und so weiter. Und ich wollte generell nur für Spielplätze, also für die Kinder ausgerichtet und nicht allgemein. Und ja, bitte?
Sie hatten die Idee, auch Gruppenbildung zu unterstützen. Wie würden Sie sowas denn umsetzen?
Das wäre so eine Möglichkeit, dass man sich hier anmeldet und dann eventuell an diesem Standort sagt, es schreibt eine Meldung, also halt, naja, es schreibt jemand eine Nachricht, ich bin ab 15 Uhr am Sportplatz in Jochen-Meyer-Straße Fußball spielen. Und alle, die dort angemeldet sind oder auch nicht, die können das auch direkt auf der Karte sehen.
Es wird also kein Facebook oder so?
Kein Facebook, also es ist intern, also es nicht so, muss nie so groß sein, weil Facebook ist dann nicht dazu gedacht. Genau. Bitte.
Du hast am Anfang erwähnt, dass du Wetterinformationen anpasst. Wie sinnvoll ist jetzt eine Wetterinformation, wenn ich immer halt auch schätze zwischen verschiedenen Spielplätzen? Gibt es da echt so große Unterschiede?
Ich wohne selbst in der äußeren Neustadt und wir haben auch einen Garten in der Hellersiedlung. Und da merkt man schon, wenn man abends rausfährt mit der Bahn, in ungefähr 2 Grad Unterschied, dass es halt dort kälter ist. Und so Kleinigkeiten. Genau recherchiert habe ich das noch nicht, weil die Zeit nicht da gewesen. Die Karte ist mit Leaflet.js umgesetzt und als Backend habe ich Y2 Framework als PHP-Lösung. Weil ich habe das schon im Voraus gedacht, dass mit dem Feedback absenden und mit dem Registrieren und alles Mögliche. Aktuell liegt keine Datenbank da hinten, aber das wird wahrscheinlich ein MongoDB sein. Und noch die Frage von hinten.
Kann ich das Projekt für eine andere Stadt wiederverwenden? Also wenn ich jetzt das für meine Heimatstadt machen will, ist es einfach wieder zu verwenden, oder?
Aktuell noch ja. Und ich habe auch vor, das so umzubauen, dass es auch für jede Stadt also einsetzbar ist, dass man ein Format, also eine Datenbankstruktur ausbaut, wo man einfach den Format importiert und damit alles angezeigt. Das ist die Idee. Aktuell landet es bei mir auf meiner privaten E-Mail-Adresse zum Testen, weil die Seite liegt auch bei mir lokal. Also sieht man an der Domain. Dazu habe ich mir auch recherchiert, da habe ich zum Beispiel beim Träger, wie man sieht, hier steht Wohnungsgenossenschaft Jochenstadt. Es gibt auch Landeshauptstadt Dresden und da habe ich mir gedacht, okay, man kann an die zuständigen E-Mail-Adressen besorgen und direkt dorthin zuschicken, die E-Mail-Adresse an den Zuständigen. Das war auch die Idee. Das auf jeden Fall. Es ist schon vorhanden. Ist bloß hier ausgeblendet, glaube ich. Ja. Ist hier aktuell ausgeblendet, aber ist schon vorhanden. Okay. Wenn keine weiteren Fragen, dann bedanke ich mich.
Ja, drei Präsentationen sind durch. Nummer vier kommt sogleich. Ich bitte die Data Ninjas nach vorne. Mit Doppel-D, habe ich mir sagen lassen. Mit Doppel-D, ja.
Ach du, das ist eine gute Frage. Soll
ich tippen? Ich tippe.
Du tippst.
Ja, also herzlich willkommen zu unserer Präsentation. Vorweg erstmal vielen Dank für die tolle Organisation an alle Organisatoren hier. Das war echt eine tolle Veranstaltung, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich präsentiere jetzt das Projekt Lass die Karre stehen von den Data Ninjas. Die Data Ninjas, das ist der David neben mir, der Steffen, der Andres und ich. Wir haben uns teilweise jetzt beim Hackathon zusammengefunden und es hat eigentlich hervorragend geklappt. Also von meiner Seite auch nochmal vielen Dank ans Team. Das war echt spitze.
Vom Deutschen Wetterdienst geholt und das mit den Luftdaten aus Dresden verknüpft und wollen gucken, ob wir da irgendwie ein Vorhersagemodell erstellen können. Hervorragend, vielen Dank. Und nehmen wir an, wir stellen fest, okay, in den nächsten Tagen wird es schlechte Luft geben, dann könnte man zum Beispiel über einen QR-Code oder so den Leuten die Möglichkeit geben, ein verbilligtes Ticket zu bekommen. Das Problem ist, wir haben jetzt die Ausgangssituation, wir wissen, es gibt Smog, wir versuchen jemanden zu überreden, fahr doch bitte mit der Straßenbahn. Es ist auch ein bisschen billiger, derjenige überlegt sich, okay, es ist wirklich besser, wenn ich mit der Straßenbahn fahren würde, lasse ich das Auto stehen, gucke ich mal, wie ich auf Arbeit komme. Und in 90% der Fälle ist spätestens da Schluss, man geht auf irgendeine Webseite, man muss dort seine Daten eintragen, es dauert lange und irgendwann ist man frustriert, greift zum Autoschlüssel und fährt mit dem Auto. Deshalb als zweiter Schritt die Möglichkeit, wie können wir diese Fahrplandaten, die es ja gibt, möglichst einfach bereitstellen, dass man wirklich zum Beispiel früh sein Handy aufmacht, man sieht, okay, fahr bitte mit der Straßenbahn und man hat auch gleich alle Informationen, man muss wirklich bloß noch Haustür abschließen, einsteigen, los geht's. Gut, dabei gibt es natürlich ein paar Herausforderungen, denen wir uns gestellt haben und die wir teilweise auch gelöst haben. Zum einen die Vorhersage der Umweltbelastung. Die Daten, wo sie herkamen, war relativ klar, Deutscher Wetterdienst und von Umwelt Sachsen. Da liegt dann ein bisschen der Teufel im Detail, die ganzen Daten aufzubereiten. Das hat einen guten Tag gedauert. Da spielen dann solche Sachen rein, wie dass die Daten teilweise in komischen Formaten ausgeliefert werden, dass die Messpunkte teilweise fehlen, teilweise sind sie da, teilweise nicht. dass irgendwelche Zeitzonen berücksichtigt werden müssen und so weiter. Wenn wir so ein System haben, ist die Frage, wie können wir den Nutzer dazu bewegen? Wir haben jetzt einfach ad hoc angenommen, wir machen das über einen finanziellen Anreiz. Da ist dann natürlich die Herausforderung, der wir uns jetzt nicht gestellt haben. Wie kann man das dann wirklich umsetzen? Wie kriegt man die Leute ins Boot? DVB bezahlt die Stadt, um die Luft reinzuhalten. Es gibt da ja Grenzwerte, die eingehalten werden müssen und so weiter. Wie können wir die Akzeptanz erhöhen, umzusteigen? Das haben wir geschafft. Das werden wir dann zum Schluss auch noch sehen. Also wir gehen davon aus, dass wir es geschafft haben. Und was wir jetzt noch nicht drin haben, aber was auch ein interessantes Problem ist, wo wir uns gar nicht drum kümmern müssen, ist der Abgleich von Soll- und Ist-Daten. Denn wir hatten ja im Vorfeld am Samstag gelernt, dass das dann irgendwann über diese Trias-Schnittstelle geschehen soll. Das heißt, da arbeitet die Zeit ein bisschen für uns, weil jetzt nehmen wir die Daten so, wie sie sind, die Soll-Daten, und irgendwann kommen die Ist-Daten automatisch mit dazu. Weil die ganze Zeit die Fragen nach dem Technologie-Stack kommen, hier haben wir einfach mal aufgezeichnet, was wir gemacht haben. Und wir haben relativ viele Datenquellen verwendet und auch relativ viele verschiedene Technologien. Das fängt bei Bluemix mit Node und Postgres an. Auf Datenanalyse-Seite haben wir auch ein buntes Potpourri, da haben wir Talent, Python, Java, R und dann auch noch ein bisschen Shell-Scripting, das geht auch relativ gut. Datentechnisch, ich habe es schon gesagt, Deutscher Wetterdienst, Umwelt Sachsen und DVB. Bei den DVB-Daten, da muss ich gestehen, wir nutzen nicht die Trias-Schnittstelle. Ich habe auf GitHub da so ein kleines Projekt gefunden von irgendjemandem. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert hervorragend. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Das funktioniert mit Straßen, es funktioniert mit Haltestellen, es funktioniert einfach perfekt, leider. Und auf Web-App-Seite haben wir dann das übliche, also HTML, JavaScript, Ember und ein bisschen Bootstrap. Ein ganz kurzer Überblick mal über die Wetterdaten, mit Absicht klein gehalten, nur damit man so grob ein Gefühl dafür kriegt. Das sind also Zeitstempel und dann einfach irgendwelche Zahlenkolonnen, die man da irgendwie korrelieren muss. Hier nochmal, wie so ein Workflow in Talent aussieht. Das ist die Datenbereinigung der Daten vom Deutschen Wetterdienst. Also alles handhabbar, aber man braucht da schon ein bisschen dazu. Ähnlich sieht es mit den Luftdaten für Dresden aus. Hier haben wir das mal geplottet, auch nur rein informativ. Und dann in R mit einem Random Forest einfach mal nach Korrelationen gesucht. Bewusst einfach gehalten aufgrund der Zeit. Random Forest bin ich nicht so Fan von. Aber wenn man einfach irgendwas reinkippt und irgendwas raus haben will, funktioniert das hervorragend. Dort oben sieht man jetzt, ob man das interpretieren will oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, dass halt die Lufttemperatur vom Vortag einen relativ großen Einfluss auf die Feinstaubkonzentration hat. Erscheint plausibel. Ich glaube, wir haben es auch mal irgendwo gelesen, aber ist erstmal der erste Ansatz. Jetzt wissen wir also, ob es Smog gibt oder nicht. Und die Frage ist natürlich auch, was machen wir dann? Ich zeige Ihnen das hier mal kurz. Es gibt eine kleine App, die wir erstellt haben. So würde das jetzt noch ein bisschen hübscher aussehen, wenn man dann sein Handy aufmacht. Ganz groß und ganz wichtig unser Logo. Und dann zum Beispiel so ein QR-Code. Den könnte man jetzt, wenn man kontrolliert wird, in der Straßenbahn vorzeigen, wenn man ein ermäßigtes Ticket hat. Man kann halt sagen, hier, es herrscht Smog, kannst du den QR-Code scannen, ich darf damit fahren. Wenn man dann irgendwo hinklickt, kommt man zu einer Karte, da wird man nach dem Standort gefragt. Das kann man bestätigen. Und dann sieht man jetzt hier, das ist eine OpenStreetMap-Karte mit Leaflet, den aktuellen Standort. Also hier ist jetzt der Polandplatz. Das gehört zu einem ordentlichen Prototypen auch dazu, dass da mal von Zeit zu Zeit eine Fehlermeldung kommt. Die interessanten Sachen drumherum sind, dass basierend auf dem Standort hier Informationen angezeigt werden. Und zwar sind das die Haltestellen, die jetzt von OpenStreetMap kommen, gemappt auf die DVB-Daten. Und wenn man das anklickt, sieht man jetzt halt die Verbindung. Also 14:52 könnte ich zum Beispiel mit der 10 vom Polandplatz zur Mommsenstraße fahren, dann mit der 64 und dann mit der 8 und dann bin ich an der Tannenstraße. Die Dinger sind eingefärbt, je nachdem, wie viel Zeit ich noch habe, um zu der Haltestelle zu kommen. Grün heißt, ich kann ganz gemütlich laufen, mir dort drüben beim Aldi zum Beispiel noch ein Brötchen kaufen. Rot heißt, hier muss ich mich schon ein bisschen beeilen. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso zeigt man diese Verbindung an? Wo kommt das her? Das kann man einstellen. Und zwar gibt es sehr, sehr einfach jetzt noch ein Formular, wo man seine Daten eintragen kann. Das ist abgeschnitten. Na gut, also ich trage jetzt mal was ein. Da Sie es nicht sehen, sage ich es Ihnen. Ich tippe jetzt hier ein, Kaiserstraße 74 zum Beispiel. Aktiviere das Ding, gehe wieder zurück auf die Karte. Dann fragt er mich jetzt nochmal nach dem Standort. Das Spielchen hier kennen Sie schon. Sie sehen Ihren aktuellen Standort, Sie sehen irgendwelche Verbindungen. Wenn man jetzt dort drauf geht, bekommt man erst nochmal eine Fehlermeldung, gehört zum Prototypen und dann haben Sie die Verbindungsdaten zum Polandplatz. Du musst ein Stückchen noch rüberschieben. Vom Polandplatz zur Kaiserstraße. Die Daten werden im Browser persistiert. Das ist hier eine Browseranwendung. Das heißt, wenn ich den am nächsten Tag wieder aufmache, ist mein Ziel noch gespeichert. Die Idee ist, dass man da so ein bisschen hin und her schalten kann, zum Beispiel zwischen zu Hause und Arbeit. Und wenn Arbeit eingestellt ist, mache ich das Ding auf und sehe sofort die Verbindung. Und spätestens das sollte einen dann bewegen, zusammen mit dem Öko-Aspekt und dem finanziellen Aspekt, doch bitte schön umzusteigen. Nee, warte mal. Okay, wir hatten ein paar Ziele und die haben wir eigentlich auch fast alle erreicht. Wir wollten einfach prototypisch eine Anwendung zusammenbasteln. Das haben wir geschafft. Wir wollten ein bisschen mit Bluemix rumspielen. Das haben wir auch geschafft. Das habe ich Ihnen jetzt nicht gezeigt, deshalb sage ich es nochmal. Die DVB-Auskunft, die läuft jetzt auf einem Node-Server im Bluemix. Die Anwendung selber haben wir leider nicht mehr dorthin gekriegt, aber immerhin der Server. Wir haben die verschiedenen Datenquellen integriert und ein entsprechendes Modell aufgesetzt, das die Daten vorhersagen kann. Über die Modellqualität schweigen wir uns mal aus. Was wir noch machen wollten und vielleicht auch irgendwann noch machen, ist, die Wetterdaten vom IBM Bluemix mit abzuziehen und dann zum Beispiel in den Watson reinzustecken, um da die Vorhersage zu verbessern als Ausblick. Gut, das war's eigentlich von unserer Seite. Haben Sie Fragen? Also ansonsten stehen wir natürlich auch danach noch zur Verfügung und wenn Sie da noch Fragen haben oder wir ins Detail noch gehen wollen. Gut, dann vielen Dank.
Ah, die letzte Gruppe ist schon unterwegs, sehr gut.
Ja, woran erkennt man den alternden Wirtschaftsinformatiker? Wir haben euch Folien mit Diagramm vorbereitet. Ich kenne einen Excel-Freak, der sitzt mir genau gegenüber, der steht da total drauf. unser Team heißt Collab & Code, bestehend aus dem René, der sich so ein bisschen mit Webentwicklung im PHP-Bereich beschäftigt, aus dem Daniel, der so quasi auf dem Backend mit Node.js rumhantiert, mit Go rumhantiert und da ganz gute Kenntnisse hat und aus mir. Ich komme so ein bisschen aus der Webentwicklung mit Java und JavaScript. Und wenn ihr gestern bei unserer Vorstellung dabei wart, wir hatten ja eigentlich so die Idee gehabt, wir möchten verbinden die DVB-Haltestellenauskunft zusammen mit der Abfrage von Nextbike, wo wir zum Beispiel sagen können, an der Haltestelle ist vielleicht gerade jetzt ein Fahrrad verfügbar, wo ihr irgendwie draufkommt, oder es ist ein Teilauto gleich um die Ecke verfügbar, weil nachts keine Bahn mehr fährt. Wir hatten aber das erste Problem schon. Wir sind als Team einfach zu polyglott. Wir haben zu viele unterschiedliche Technologien und Sprachen an Bord gehabt, als dass wir das irgendwie in der Zeit relativ sinnvoll, ach, es steht hier, umsetzen können. Das Problem Nummer zwei, was wir hatten, das ist jetzt hier gerade ein bisschen klein, waren die Schnittstellen. Wir haben zwar mitbekommen, dass die DVB uns Superdaten gibt, die Nextbike API war auch sehr offen, da konnte man drauf zugreifen. Teilauto hat gar nicht funktioniert, das Taxi hat nicht funktioniert, dann haben wir gesagt, gut, wir machen irgendwie ein bisschen was anderes an der Stelle. Wenn er jetzt dann gleich denkt, ja, die machen was mit Abfall, geil, genau. Das ist uns nämlich auch durch den Kopf gegangen, weil wir im Themenstadtplan geguckt haben, Abfall. Das stand ganz oben und da haben wir gedacht, was kann man damit machen? Und uns ist da so ein bisschen die Idee gekommen, einfach eine Art digitalen Abfallkalender zu entwickeln. Jetzt seid ihr vielleicht alle noch jung, noch nicht 10-mal umgezogen. Mir geht das bei jedem Umzug irgendwie so, wenn ich im Keller den Farbeimer von meiner ersten Wohnung wiederfinde, dann denke ich mir jedes Mal, Mensch, den wolltest du eigentlich schon ganz lange entsorgt haben. Wenn ich dann aber mit den Farbeimern unterm Arm im Haus unterwegs bin, dann überlege ich mir, Mensch, welcher Wertstoffhof nimmt das an? Vor kurzem stand ich beim Wertstoffhof, der hat gesagt, nee, Farben nehmen wir gar nicht. Wenn man das Ganze dann irgendwo auf seinem Handy sucht, man findet die Informationen alle online auf dresden.de. Das haben wir auch mitbekommen. Das Problem ist halt nur, dass wir ganz häufig keine responsive Darstellung haben, wo man dann einfach sagt, auf dem Handy macht das keinen Sinn und ich gehe da nicht nochmal hoch ins Dachgeschoss und gucke mir letzten Endes die entsprechenden Daten raus, um dann loszufahren. Deswegen, wie gesagt, unsere Lösung, das war einfach eine zentrale Schnittstelle, eine zentrale App da zur Verfügung stellen, wo wir dann am Ende die Informationen darstellen können. Technologisch vielleicht ganz kurz, das Backend, das hat der Daniel entwickelt, das ist letzten Endes ein REST-Service, wo wir einfach nur die Daten, die uns dieser WFS-Service zur Verfügung gestellt hat, genau aus dem Themenstadtplan, wo wir einfach gesagt haben, gut, mit dem XML kommen wir da auch nicht wirklich weiter, sondern wir möchten die Daten gerne im JSON-Format. Das Ganze hat er in Go und auf der Plumix realisiert. Ich glaube, in Go war es ganz schnell gemacht. Mit Plumix gab es ein bisschen Hänger schon am Anfang, aber als es dann wirklich lief, waren wir eigentlich ganz begeistert davon, wie das Ganze funktioniert hat. Das Frontend ist letzten Endes eine hybride App, eine responsive Webseite, die wir mit Angular 2 und Ionic 2 gebaut haben. Das ist eine ganz gute Technologie, um eigentlich innerhalb kurzer Zeit da eine halbwegs anständige App hinzubekommen. Ja, ich habe eine kleine Live-Demo noch dabei. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe es hier mal als App direkt gestartet. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören, ja? Genau, also wenn das Ding gestartet ist, dann wird mir lokationsbasiert an dem Standort, wo ich gerade bin, der nächste Wertstoffhof angezeigt, zu dem ich mich irgendwie begeben kann. Man sieht, oh, man sieht gar nichts. Moment. Jetzt sieht man ein bisschen was, genau. Man sieht halt hier, das sehe ich aber nicht mehr. Blöd. Ja gut, dann muss ich mich ein bisschen umdrehen, das ist doof. Ja, man sieht ja halt lokationsbasiert den nächsten Wertstoffhof, der sich irgendwie bei mir, oder die nächste Annahmestelle besser gesagt, die sich bei mir um die Ecke befindet. Da haben wir heute schon mitbekommen, dass es ein bisschen doof ist, das wirklich auf die aktuelle Lokation zu setzen, weil das Problem ist, vielleicht gucke ich gerade von Arbeit, wo ist denn irgendwie der nächste Wertstoffhof, weil ich zu Hause ganz viel Müll wegschaffen möchte, aber ist in dem Fall halt nur eine Demo gewesen. Ich kann dann hier mich ein bisschen durch diese Liste durchscrollen, habe auch entsprechend, das ist total doof gerade, ein paar Details dazu, wo ich zum Beispiel die Öffnungszeiten angezeigt bekomme, wo ich weiß, okay, was nehmen die überhaupt an, und hier unten ein kleiner Ausschnitt aus Google Maps, wo ich dann entsprechend einfach sehe, wie komme ich da hin. Ein Punkt, den wir nicht mehr geschafft haben, war halt die Navigation mit Google Maps, wo man dann entsprechend sagen können, Mensch, wir wollen auch in die entsprechende Richtung navigieren. Was so ein bisschen für uns auch ausschlaggebend war, weil wir halt, wie gesagt, unterschiedlichen Müll manchmal entsorgen möchten und nicht weiß, welcher Wertstoffhof das Ganze annimmt, war halt, dass wir hier webservice-mäßig auch mal abgefragt haben, was gibt's überhaupt insgesamt für Abfallarten und welcher Wertstoffhof nimmt denn eine bestimmte Abfallart an. Dass man dann zum Beispiel sagen kann, Mensch, ich habe eine ganz tolle Kombination, ich habe hier zum Beispiel Grünabfall und möchte aber gleichzeitig ohne Batterie abgeben. Das macht tatsächlich nicht jeder. Wenn ich dann hier auf OK drücke, dann sieht man, die Liste wird auch schon weitaus geringer. Das ist dann hier auf einmal nur noch die wirklich städtischen Wertstoffhöfe, die das annehmen. Und ja, ich kann mich dann hier halt entsprechend auch ein bisschen belesen, zu welchem Wertstoffhof ich denn möchte. Wenn wir jetzt hier wirklich in den Öffnungszeiten irgendwo drinne wären, würde ich das hier auch entsprechend gleich sehen, dass wir halt wirklich jetzt an die Stelle hinfahren. Oh, da schläft jemand ein. Gut. Ich würde gerne wieder zu meiner Präsentation zurück. Da ist sie, ja. Ja, für uns so ein bisschen der Open Data Crunch, also uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir kannten uns vorher schon, deswegen war das wirklich eine sehr lustige Nacht auch einmal, weil bei uns sonst ja spätestens 18 Uhr fällt bei uns der Hammer. Nee, aber man sitzt halt nicht so oft zusammen und deswegen war es ganz lustig. Vielen Dank da auch nochmal für die Organisation, das war super. Funktion ist natürlich bei uns das Ganze noch unvollständig. Es fehlen zum Beispiel die mobilen Annahmestellen, was ich zum Beispiel ganz spannend fände, wenn ich irgendwo eine Information kriege, hallo, nächste Woche ist vielleicht von 17 bis 18 Uhr bei dir eine mobile Annahmestelle für Altfahrräder oder sowas in der Nähe. Ja, Navigation, wie gesagt, auch ein Punkt, wo man sagt, Mensch, es ist schön, wenn ich irgendwo ein Bild mit einem Google Maps Ausschnitt von dem Wertstoffhof habe, aber vielleicht möchte ich dahin navigieren und dass man auch vielleicht beim Wertstoffhof schon ankündigen kann, hallo, ich komme jetzt übrigens mit einer Tonne Farbe, das wäre halt schon auch, denke ich, für den Wertstoffhof ganz interessant. Ja, was uns so ein bisschen als Problem aufgefallen ist, dass die Daten ein bisschen unvollständig waren von den Wertstoffhöfen. In dem Webservice war viel vorhanden, aber manches müssten wir über die Webseite uns zusammencrawlen, die zwar als Adresse hinterlegt war in diesem Webservice, was wir aber nicht so schick fanden, weil so eine Webseite ändert sich ja doch immer mal wieder von der Struktur. Ja, und die Transformation der Daten. Der Kollege hat ja gestern irgendwie schon GeoJSON draus gemacht und auch wir haben da einfach mit den Daten weniger anzufangen gewusst, als mit den Daten, die dann irgendwo zur Verfügung standen. Also das wäre vielleicht für die Verantwortlichen der Stadt mal eine ganz schicke Sache. Gut, damit bin ich auch schon durch. Fragen?
Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, ja, wie ihr das lösen wollt, mit der, dass man eine andere Adresse angeben kann als der aktuelle Standort? Also wie man das irgendwie einfach machen kann?
Momentan war es halt wirklich so, wir haben gesagt, wir möchten einfach den Standort, den das Gerät gerade hat. Du machst so zu mir? Entschuldigung. Es ist natürlich so, dass wir über Google Maps, über die API dann irgendwo sagen, wir möchten vorauswählen und dass du die Koordinaten hast und dann halt einfach die Koordinaten vom Gerät überschreibst.
Nein, das ist aus, ja?
Nee, die Frage wiederholen.
Ach, die Frage sollte ich wiederholen. Es ging da, der Gute hat gefragt, ob wir uns überlegt haben, auch die Daten händisch einzugeben und eben nicht lokationsbasiert direkt aus dem Handy auszulesen. Also ja, haben wir drüber nachgedacht, machen wir über die Google Maps API. Wenn wir das weitermachen.
Ihr habt da jetzt die Daten der Stadt integriert. Gibt es die Möglichkeit, oder habt ihr darüber nachgedacht, alternative Daten damit noch zu machen? Also ich, wenn jetzt irgendwo einen Hof aufmacht, der sagt, okay, ich nehme alles an alten Kühlschränken entgegen oder Waschmaschinen, damit ich die Ersatzteile rausnehmen kann und eventuell alte reparieren.
Die Sache ist ja, dass wir den Service auf der Plumix selber hosten. Das heißt, wir können natürlich auch nicht nur die Datenquelle, die die Stadt zur Verfügung stellt, abzapfen, sondern vielleicht auch Veolia oder irgendein anderer Mülldienstleister, der da irgendwo aktiv ist. Also ja, haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ist an sich von der Programmierung her, da kenne ich den Daniel, glaube ich, gut genug, dass er sich da Gedanken gemacht hat und das hat er wahrscheinlich gemacht. Nick.
Natürlich.
Ja. Ja. Bitte? An sich ist es eine coole Idee. Das Problem ist, inwieweit wir unsere ursprüngliche Idee weiterverfolgen wollten. An sich fanden wir nach wie vor, das ist eine wirklich coole Idee, dieses ganze Verknüpfen. Das Problem haben wir halt wirklich das Teilauto oder Taxi. Da gibt es zwar ein paar APIs für Open Taxi, aber das Problem ist halt, gerade für Dresden eher weniger. Da kann man zum Beispiel ausrechnen, was kostet mich eine Route. Das ist in dem Fall nicht besonders hilfreich. Teilauto, da haben wir mal angefragt, ob es da was gibt, weil ich vermute, da gibt es schon was. Nextbike halt, wie gesagt, ist abrufbar und ich glaube nur, dass diese Turnplanung, also jemand hat das gestern auch bei der Präsentation der Ideen schon angesprochen, als Hobbyprojekt, glaube ich, unsere Möglichkeiten einfach ein bisschen übersteigt, sondern das wäre, glaube ich, was, wo man wirklich vielleicht auch einen wissenschaftlichen Partner mit an Bord nehmen müsste, der dann sagt, Mensch, diese Routenplanung, diese Optimierung, das könnten wir für euch übernehmen. Hm. Gut, dann vielen Dank.
Ja, dann nochmal herzlichen Dank an alle Präsentantinnen und Präsentantinnen. Wir würden jetzt quasi in die Jury-Sitzung starten. Hier geht es dann konkret um 15:30 Uhr weiter. Damit euch bis dahin nicht zu langweilig wird, habe ich, wie gesagt, noch ein paar Feedbackbögen, vor allem für die Teilnehmer des Open Data Crunches. Wäre uns bzw. der Stadt sehr wichtig, dass da ein bisschen Feedback kommt, um das Format einfach weiterentwickeln zu können und Kritikpunkte aus diesem Jahr das nächste Mal ausbessern zu können. Danke euch.
Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Für uns von der Stadt ist es extrem wichtig, dass Sie ihr euer Feedback gebt, damit wir es einfach berücksichtigen können. Ob wir den Data Crunch nochmal machen, wird sich dann letztendlich auch noch entscheiden müssen. Ist noch nicht ganz hundertprozentig klar. Aber wir haben auf jeden Fall Interesse, die Dinge, die ihr beizutragen habt, mit zu berücksichtigen. Von daher nutzt ihr die Gelegenheit. Und hier, Sven, teilt jetzt die Fragebögen aus und gebt uns eine Antwort.
Perfekt. Ja, wir sind wieder zurück. Die Pause hat ein bisschen länger gedauert. Die Jury, ich habe schon gehört, hat sich ein bisschen verfahren und die Entscheidung war schwer. Aber ohne jetzt noch groß rumzupalabern, würde ich das Wort einfach an den Herrn Höller und den Herrn Gattwinkel übergeben, die die entsprechenden Projekte jetzt auszeichnen werden.
Dankeschön. So, liebe Community, wir sind froh, stolz, sowas miterlebt haben zu dürfen, was hier stattgefunden hat, diesen Open Data Crunch. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Win-N-Win-Situation für alle, angefangen für die Menschen, die programmiert haben, über uns als Vertreter der öffentlichen Hand, bis hin sicherlich auch für die Firma IBM, die hier ihre Technologien ein Stück weit noch mehr in die Breite hat bringen dürfen. Wir haben uns sehr schwer getan, weil wirklich die Ideenvielfalt sehr groß war und die Kreativität förmlich herausgesprungen ist. Deshalb hat es auch ein bisschen länger gedauert, aber es muss immer eine Entscheidung geben, die haben wir dann auch getroffen und ich fange mit dem ersten Preis an. Das ist der Visualisierungspreis. Wir hatten alle Kriterien drin gewertet. Dieser Preis setzt sich quasi aus dem zusammen, was wir im Team und im Jury-Team gesehen haben, bei verschiedenen Faktoren. Den Visualisierungspreis bekommen die Datenhirsche. Applaus. Ich würde auch schon mal auf dem Weg hier runter zu etwas erzählen von dem Vertreter der Truppe, wenn sie hier vorkommt. Ich sehe jetzt nichts, ja, okay. So, warum haben wir uns in diese Richtung Visualisierung entschieden? Von der Präsentation her waren die Kollegen, mir ist aufgefallen, es ist, glaube ich, keine Frau dabei gewesen, ne? Kann das sein? Es ist wenig gegendert. Naja, also ist okay. Also, die Präsentation war sehr gut. Das Ergebnis ist sicherlich nie unbedingt das Neueste, Innovativste gewesen, aber mich persönlich hat es auch an der Stelle überzeugt, in der Richtung, weil ich sage, das ist ein Thema, was man auch gut darstellen kann, was man gut visualisieren kann. Also die Wolken dann über der Landkarte waren eben sehr selbstsprechend und das war, denke ich, auf jeden Fall einen Preis wert. Also vielen Dank, war ganz toll. Und jetzt kriege ich hier, genau, gibt's also auch eine Urkunde dafür. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg in dem Team. Ja, und dass noch viele gute Ideen am Ende des Tages entstehen an der Verwaltung der Landeshauptstadt Dresden, inklusive den zur Verfügung stehenden Daten, soll es nie liegen. Dankeschön und ich würde jetzt an Herrn Gattwinkel übergeben.
Ja, und ich freue mich, dass ich jetzt aufrufen kann den Gewinner der Kategorie Beste Idee. Das heißt, das ist eine App, wo uns insbesondere die Idee überzeugt hat, die Ausbaufähigkeit des Ganzen auch, die Möglichkeit, später noch was dran zu stricken, beziehungsweise in einem besonderen Fall auch etwas, was mehrere Jurymitglieder gesagt haben, das haben sie so noch nie gesehen. Und das geht an den DV-Bot. Also ich glaube, ich habe auch wirklich selbst noch nicht so eine Anwendung gesehen, wo ich so schnell sehen kann, wo ist die, wie weit ist die nächste Haltestelle entfernt, wo ich jetzt bald hingehen muss. Schaffe ich es noch oder schaffe ich es nicht? Ist manchmal besser, das auf einen Blick sehen zu können, als irgendwo Zahlenkolonnen zu vergleichen. Das fanden wir toll. Und was natürlich auch schön ist, Toiletten ist eine super Idee, die mit dem Nahverkehr zusammenzustricken. Da muss man auch drauf kommen. Bitte? Nee, schon. Ja, das fanden wir alles gut und ich würde eben gerne selbst auch mal mit dem Ding reden können. Ich weiß aber auch, gerade meine Kinder würden das sofort nutzen, mehr als ein textlastiges Interface. Deswegen haben wir gesagt, das ist eine Idee, die wirklich prima ist. No? Okay.
So, kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Meinen Briefumschlag habe ich schon dabei, aber ich mache das jetzt nicht so theatralisch. Der kleine Anwendungspreis geht an den Grigor Doroschenko. Habe ich das richtig ausgesprochen jetzt? Wenn ich ihn mal kurz nach vorne bitten dürfte. Der kleine Anwendungspreis habe ich mich besonders ins Zeug geworfen von der Landeshauptstadt. Wir haben nämlich gerade vor 2 Jahren ein Portal für die Eltern freigeschaltet, wo man trägerübergreifend Kindergartenplätze reservieren kann. Habe ich natürlich sofort, als ich das gesehen habe, Chancen gesehen, sowas dort mit reinzunehmen und habe natürlich auch den Vorteil gesehen von OpenData, was vielleicht viele gar nicht hier so im Saal so sehen. Aber ich jetzt in der Erfahrung in der Verwaltung das tagtäglich live erfahren darf, dass man übergreifend über die Gesellschaft Daten miteinander verschneiden und in Beziehungen setzen kann. Wenn wir sowas in dem Portal gemacht hätten mit dem freien Träger, Sie hatten das Beispiel da mit dem freien Träger dabei, dann wäre bestimmt irgendwo mal der freie Träger gekommen, hätte gesagt, dürften ihr das, könnten ihr das, wollt ihr das? Die Community kann's. Und das ist auch die große Chance für OpenData, die ich in diesem Zusammenhang sehe. Also vielen Dank nochmal. Tolle Idee. Und weiterhin viel Erfolg.
Ja, und wir haben uns entschieden, noch einen zweiten kleinen Anwendungspreis zu vergeben. Dotiert wie eben auch mit 500 Euro für eine Anwendung, wo wir auch gesehen haben, das ist jetzt vielleicht scheinbar nicht der ganz große Wurf, aber wenn man sich die Realität anguckt, wie es bislang gelöst ist, wäre das ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein kleiner Schritt für den Programmierer, aber ein großer Schritt für die Dresdner Menschheit. Und das ist der digitale Abfallkalender. Also da haben wir gesehen, so schlecht, wie wir es bislang haben, obwohl die Daten ja alle da sind, aber es ist eben sehr kompliziert ranzukommen. Und da wünschen wir uns eigentlich alle, dass es so einen Abfallkalender demnächst geben würde und hoffen auch, dass da die Gruppe dranbleibt. Deshalb der zweite kleine Anwendungspreis an den digitalen Abfallkalender.
Gut, dann kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik, den Anwendungspreis. Der Anwendungspreis, genau, der Anwendungspreis, der große Anwendungspreis. Über die Datierung hatte ich jetzt gar nicht gesprochen, aber für jemanden, der sich mit OpenData beschäftigt, spielt Geld keine Rolle. Diesen Anwendungspreis habe ich mich ein Stück weit als sozusagen Chefstratege der Stadt gedacht. Das ist das, was ich schon des Längeren vor mir hertrage. Hatte ich sofort eine Anwendung im Hinterkopf, die wir schon immer bei der Stadt
etablieren wollen, werden das auch irgendwann machen. Da ist die Community wahrscheinlich ein Stück weit weiter. Und zwar heißt das bei uns Politikfeldsteuerung. Diesen Anwendungspreis bekommt die Anwendung, welcher Stadtteil passt zu mir. Das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, von den Datenhirschen. Das ist das hier richtig genannt. Das Projekt hieß, welcher Stadtteil passt zu mir. Hat jetzt eher weniger was mit Politikfeldsteuerung zu tun, aber trotzdem habe ich dann gedacht, wo ich das Beispiel mit Herrn Bachmann und so weiter gesehen habe, das wäre ja nicht schlecht, wenn die Politiker, ich glaube, die würden das mit Handkuss alle nehmen, wenn die sozusagen mit so einer Anwendung sehen, wo muss ich jetzt welchen Wahlkampf machen. Ne? Das könnte man sofort da tun. Ne? Ich gucke da rein, sage, dort ist alles grün eingefärbt als Schwarzer, dann muss ich dort was tun, oder dort ist alles rot eingefärbt, dann gehe ich dann als Brauner dahin oder als Blauer oder wie auch immer. Ich nenne jetzt mal keine Parteinamen absichtlich, weil das wird ja alles live mitgeschnitten. Habe ich jetzt was vergessen? Dunkelrot habe ich noch vergessen. Dunkelrot könnte auch nochmal mit Schwarz, und Gelb gibt's ja auch noch. Also das kann man dann über so einen Weg alles machen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Idee. Mich persönlich hätten dann da diese Formeln dahinter interessiert. Also sozusagen die KPIs, was ist da wie verwendet worden, weil... Das ist eigentlich die intellektuelle Herausforderung, das Stück weit dann unter, ihr habt sie mit Bluemix gemacht, ne? Das Stück dann unter anders zu realisieren, DV-technisch zu realisieren, ist nie einfach, aber ist sicherlich nicht das Machwerk dahinter, sondern eben die Definition der einzelnen Kennzahlen, die man dann dahinter setzt, um zu sagen, jetzt wird's dunkelrot eingefärbt oder jetzt bleibt's grün. Ich hatte voller Erschrecken gesehen, da war ja ein paar Mal Reik dabei. Ich bin alter Reiker, bin da geboren, bin da auch zur Schule gegangen und wohne jetzt in Pillnitz. Und da war dann in ein Merkmal dabei, was Pillnitz und Reik gleich hatte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Ich dachte, es war nicht gerade positiv. Aber Es liegt nie an mir. Aber es ist interessant. Das war echt interessant. Also, dieser Anwendungspreis geht an die Datenhirsche, wo ich einen Vertreter nach vorne bitten würde. Ich wünsche weiterhin noch viele interessante Ideen und viel Erfolg und vielleicht lassen Sie sich irgendwie als Wahlkampfmanager zur nächsten Kommunalwahl oder sowas mit einstellen, denn das wäre dann tatsächlich die Idee schlechthin und nie als Wohnungsmakler für Herrn Bachmann. Okay, also vielen Dank.
Ja, wer jetzt denkt, es ist schon zu Ende, das ist nicht so. Es gibt noch einen weiteren Preis zu vergeben, einen weiteren großen Anwendungspreis. Eine weitere Anwendung hat uns überzeugt mit der Kombination von unterschiedlichsten Techniken und auch mit der unterschiedlichsten Einsatzszenarien. Und das war die Kombination einerseits von Darstellung von Informationen, andererseits von Incentives, die dann gegeben werden können, von Motivation zu neuem, anderem Verhalten, wo man sich dann fragt, warum gibt's das eigentlich noch nicht, wenn die Daten schon da sind? Aber das gibt's wahrscheinlich genau deshalb nicht, weil es eben ohne Open Data so schwierig ist, die Leute von der Verwaltung aus unter einen Hut zu kriegen. Und ich denke, wir freuen uns alle, wenn das dann andere machen können, wenn die Daten einfach genommen werden und die Community-Menschen draußen daraus machen, was wirklich notwendig ist. Und ein gutes Beispiel dafür wäre eben diese App Lass die Karre stehen. Und deshalb geht der zweite Anwendungspreis an diese Anwendung. Ja, das hat uns wirklich überzeugt, was ihr da gemacht habt. Auch die Möglichkeit eben, dass tatsächlich unterschiedliche Partner dann noch mit ins Boot genommen werden können, die sich daran beteiligen können, vom öffentlichen Nahverkehr über die Stadt, dass die alle dran arbeiten können, an dem gemeinsamen Ziel für die Stadt eben eine gesunde Umwelt zu erhalten.
Ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende des Open Data Crunches Dresden, dem ersten seiner Art. Mögen noch viele weitere folgen. Ich denke, da spreche ich im Namen aller. Tja, für Feedback sind wir natürlich nach wie vor offen. Der eine oder andere hat seinen Bogen schon ausgefüllt, sehr löblich. Aber auch der Slack-Kanal wird natürlich weiter bestehen. Das heißt, wenn da noch Redebedarf ist zu den Vertretern der Stadt, die sind da nach wie vor drin, der wird jetzt nicht direkt abgestellt. Und ich denke, der Open Data Crunch ist der erste von vielen Schritten, Open Data in Dresden voranzubringen. Ich möchte mich nochmal für eure Aufmerksamkeit bedanken. Auch nochmal danke natürlich an die Datenspuren und die technischen Sammlungen, dass wir die Veranstaltung hier durchführen durften. Und ja, mit den Worten würde ich die Veranstaltung auch schließen wollen. Vielen Dank an alle. Es hat sehr großen Spaß gemacht und bis zum nächsten Jahr.